redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Neues aus dem Weltall, da gibt's viel, oder? Ich lehne mich jetzt zurück und du erzählst die nächste Stunde und dann hören wir die Sendung auf.
Können wir was machen, ja?
Also Osiris X, Erdbeben durch den Mond, was gab's noch?
Erdbeben durch den Mond, ach, das habe ich übersprungen.
Ach so, echt? Ach, ich habe es auch übersprungen, weil ich dachte, du würdest es erzählen.
Nee, ich habe, erstens mal habe ich, wie gesagt, ich habe, glaube ich, über Erdbeben und Mond im Zusammenhang, dass der Zusammenhang da, wenn er existiert, dass das sowieso, dass da keine wirklichen, ich nehme an, die Meldung beschäftigt sich damit, dass es einen gibt und irgendwer erklärt, dass es keinen gibt oder umgekehrt.
Das weiß ich nicht, ich habe sie nicht gelesen, weil ich dachte, während du erzählst, kann ich ja mit einem anderen Auge.
Ja. Also ich habe das schon mal, das war damals es war Fukushima, glaube ich, oder sowas, wo dieser Tsunami war und dann war ja auch noch ein riesen Erdbeben und da habe ich, glaube ich, mal einen Artikel darüber geschrieben, warum es da keinen wirklichen Zusammenhang gibt oder keinen relevanten Zusammenhang geben kann, aber darum habe ich dann irgendwie da nicht mehr weitergelesen, aber wie gesagt, ich habe ja
ich habe jetzt geguckt, also siehst du, während du geredet hast, habe ich geguckt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Riss im Untergrund statt eines Magnitude 5,5 Bebens eines der Stärke 8 auslöst, ist während der Springtiden um das Sechsfache größer als zu anderen Zeiten.
Und ist das jetzt das seriöse Ergebnis oder?
Das scheint das seriöse Ergebnis zu sein, ist aus Nature Geoscience.
Ja, das muss ja nichts heißen.
Stimmt. Aber das scheint das seriöse Ergebnis zu sein. Die haben rausgefunden, dass die Tiden, also die Gezeiten, nur einen Einfluss auf starke Beben haben, aber nicht auf schwache Beben.
Okay. Ja, aber ich kann mich erinnern, das hat ich Lars Fischer irgendwo noch was drüber geschrieben. Ich glaube, ich von dem einen Link gesehen, der mir dann, aber wie gesagt, das Problem ist, dass ich ja, bin gestern Abend erst nach Hause gekommen von meinen diversen Reisen nach einer 4-stündigen Verspätung im Zug. Das habe ich auch noch nie gehabt.
Ja, 4 Stunden? Weiß ich gar nicht. Doch, hatte ich auch schon mal, oder?
Nee, 4 Stunden.
Nee, 4 hatte ich noch nicht, stimmt.
Ja, also auf einer Strecke, die normalerweise irgendwie 2,5 Stunden dauert oder so.
Oh.
Also, und davor war ich auch ständig unterwegs. Also ich habe irgendwie nur sehr, sehr sporadisch irgendwie Nachrichten gelesen, weil ich jetzt wieder, fängt jetzt wieder die Theatersaison an, die Science-Buster-Saison,
ja.
Die geht jetzt wieder mit heftigem Programm los, also heftig sowohl zeitmäßig als auch mit dem, was auf der Bühne stattfindet, das wird auch heftig. Da gibt's unsere neue Biershow.
Die neue Biershow.
Ja, ich habe jetzt durchgesetzt, dass hier Bier auf der im Programm drin vorkommt und deswegen gibt's irgendwie Bierstern, ich dich grüße, heißt das Programm. Ich weiß nicht, ob man das versteht.
Nochmal was?
Bier, das ist ein österreichisches Show, das heißt, da in Österreich sind wir alle Katholiken und das ist berühmte katholische Dauerbrenner, Meerstern, ich dich grüße, O Maria, hilf, wie auch immer. Es gibt auch, Bierstern ist auch irgendwie, Bierstern ist auch ein Begriff aus der Bierkunde, ich weiß nicht, ob es das Wort überhaupt gibt, ist halt irgendwie so ein Symbol der Bierbrauer und früher der Bierstern. Oh. Egal. Es geht auf jeden Fall um Bier, ja, also um Bier und der Wissenschaft.
Ist das dieser, was aussieht wie ein Davidstern?
Das ist genau das, ja.
Das ist genau das. Ah, okay, der Zeugelstern ist das, den
kennt man. Richtig, genau. Okay. Genau, also Zeugelstern, der taucht eben auch auf, der erklärt dann auch, warum das Bierstern heißt und Zeugelstern heißt. Und es geht eben um Bier, was Bier mit Astronomie zu tun hat, was Bier mit Biologie zu tun hat. Es geht irgendwie, wir brauen sogar Bier, also ich braue Bier, ich braue nicht Bier, aber ich veredle Bier live auf der Bühne.
Wie das?
Das verrate ich nicht.
Ach so, ja gut.
Aber es gibt auch, wir haben auch extra, das war cool, ich war letztens vor 2 Wochen tatsächlich in der Brauerei in Österreich und war mal wirklich von Anfang bis noch nicht ganz Ende, aber bei dem Brauprozess mit dabei, weil wir auch ein eigenes, echtes Bier brauen für die Show. Also es gibt ein eigenes Science Buster Bier, was bei der Show dann ausgeschenkt wird mit Asteroid. Ich habe einen
mit eigenem Asteroiden drin.
Ja, ich habe ein paar Meteoriten zu Hause rumliegen,
ja.
Und die haben wir dann mit im Brauprozess verwertet. Also
reingefeilt sozusagen.
Ja, nicht reingefeilt, nee, also das bringt ja nichts, wenn du so ein bisschen so Sand dann irgendwie drin Bier hast, das will ja auch keiner haben. Nee, also die ursprüngliche Idee war ja so ein Steinbier, sagt ihr das was?
Nee.
Das ist ja früher, wie die Bierbrauer noch keine Metallkessel hatten, dann musst du ja mit Feuer unterheizen und das macht sich bei Holzkesseln nicht so gut.
Stimmt.
weil die abbrennen. Das heißt, um das dann aufzuheizen, haben die halt einfach heiße Steine genommen und reingeschmissen.
Ah.
Und daran ist dann eben auch ein bisschen, hat das ganze Zeug dann karamellisiert und hat dann nochmal seinen eigenen Geschmack reingebracht. Und erst seit man halt die Metallkessel hat, ist das eben nicht mehr so. Aber es gibt eben ein paar Brauereien, die immer noch Steinbier machen, was dann eben diesen speziellen Geschmack macht. Und sowas wollten wir eben auch ein bisschen machen. Wir haben halt irgendwie, mein kleiner Meteorit hat halt nicht wirklich ausgereicht, um diesen ganzen Kessel da irgendwie geschmacklich zu vermute ich mal, ich habe es noch nicht getrunken, das Bier, das muss noch
gehen. Zwar wirfst du einfach ein bisschen Basalt rein,
heißen Basalt. Nee, aber das war lustig. Also wir haben da irgendwie gebraut, also wirklich angefangen von irgendwie Malz schreddern und dann irgendwie einmeischen und kochen und alles, was man so macht und Hefe dazugeben, haben wir dann alles selbst gemacht, also unter Aufsicht eines echten Braumeisters natürlich. Und in einer echten Brauerei. Und dann haben wir mittags irgendwie Würstchen gegrillt und dann habe ich da mit Meteorit irgendwie, ich glaube, 3-4 Stunden da auf den Grill geschmissen, in die Kohlen und wirklich aufgeheizt und dann eben in das Bier rein. Das hat wirklich schön gezischt und gebrodelt, richtig alchemistisch. Und wir werden sehen, was er mit dem Geschmack angestellt hat. Also der Braumeister meinte, theoretisch könnte da irgendwie ein bisschen was mit der Hefe irgendwie, mit dem Hopfen kann sich da irgendwie absetzen oder sowas. Also wir werden sehen, was passiert mit dem Bier. Aber es wird auf jeden Fall ein gutes Bier. Ich glaube, es wird so ein rotes Pale Ale ein bisschen mit 6, irgendwas Prozent, wenn es fertig wird. Vielleicht kriegen wir es noch rosa, das Bier, müssen wir noch gucken.
Ja.
Und das wird es dann eben bei der Biershow geben, neben jeder Menge Bierwissenschaft natürlich.
Ich bin ja auch mal gespannt, ich habe auch ein wissenschaftliches Experiment vorbereitet. Ich habe nämlich auch so ein Set zum selber brauen.
Das habe ich noch nie ausprobiert.
Also. Und wollte jetzt im Winter, also wenn man eh nicht mehr rausgeht, wollte ich mal gucken, ob ich nicht was Bier braue.
Ja, habe ich gesagt, musste der Show vorbeikommen, da fährst du nicht nur jede Menge Geschichten über das Universum und die Biologie und was sonst alles gibt, sondern auch über Bier.
Mhm.
Ich glaube, im Deutschen sind wir jetzt vorerst gar nicht noch so oft. Die Uraufführung, die Welturaufführung, die ist am 5. Oktober in Mainz.
Aha.
Die Österreich-Premiere am 17.
Mainz?
In Mainz, ja.
Warum?
Da gibt's ein nettes Theater, das Mainzer Unterhaus, und da haben wir auch den Deutschen Kleinkunstpreis verliehen bekommen Anfang des Jahres, und ich nehme an, dass wir deswegen so dankbar sind und uns die Uraufführung dort machen. Nee, also ich weiß nicht, deshalb haben halt, und die Managerin hat halt irgendwie die Termine ausgemacht. Ich nehme an, das wird sich gerade so ergeben haben, und Mainz ist durchaus nett. Da kann man durchaus mal hingehen.
Mhm.
Und immer ein nettes Publikum. Und wie gesagt, die Ur in Wien haben wir am 17. Oktober die Uraufführung, und dann touren wir halt also durch ganz Österreich damit. Also
gibt's schon Berlin-Termin?
Noch nicht. Das nächste Mal Deutschland ist dann erst der 20. Dezember in Frankfurt.
Aha.
Und der 20. Januar in München.
Okay.
Und dann, wie gesagt, also dann gibt's noch jede Menge Termine irgendwo dann im Frühjahr, wo die sind aber noch nicht jetzt irgendwie exakt fixiert. Da kommen wir in die Schweiz, glaube ich, nochmal und nach Liechtenstein und nach Südtirol und sicherlich mal irgendwie auch wie heißt die Stadt? Berlin.
Berlin.
Ja, genau. Aber ich sag jetzt die nächste.
Die größte Stadt Ostdeutschlands.
Ja, ja. Die ehemalige Hauptstadt der DDR. Also jetzt fangen wir erstmal, ich glaube, übernächste Woche sind wir erstmal in Innsbruck nochmal und St. Pölten. Aber kann man verlinken, die Werbung. Aber wie gesagt, wir haben jetzt letzte Woche quasi die Saisoneröffnung gehabt. Drum war ich auch in Österreich und bin dann eben mit diesem verspäteten Zug so durch die Gegend gefahren und konnte dann irgendwie währenddessen nicht so viel machen und bin jetzt noch dabei vorbereiten, den ganzen Bierkrempel. Also habe ich mich nur am Rande beschäftigt mit der Astronomie, aber es gibt schon einige Geschichten. Also zu der Mondgeschichte kann ich jetzt nichts sagen, weil ich die nicht gelesen habe. Also ob das stimmt, aber natürlich Osiris Rex, ja, also Asteroiden, ich bin ein großer Asteroiden-Fan, das sollte ja langsam mal klar sein.
Hat sich rumgesprochen.
Ja, und natürlich diese Osiris-Rex-Mission ist natürlich grandios. Das ist für mich irgendwie.
Ich habe über die noch gar nichts mitbekommen, ehrlich gesagt. Es war wieder so, dass ich las, Wahnsinnsaktion und so. Nee, komm, lass Florian erzählen.
Nee, Osiris-Rex ist wirklich cool. Das ist wirklich zumindest für mich und eigentlich auch objektiv eine der spannendsten Missionen, die es in den nächsten Jahren gibt. Und eigentlich, es ist natürlich, du kennst ja die Geschichte mit den wissenschaftlichen Akronymen, die
ja
immer irgendwie meistens immer ziemlich bemüht sind. Und Osiris-Rex ist natürlich auch ein extrem bemühtes Akronym.
Ah, okay.
Das, Osiris-Rex, also Osiris, der Totengott.
Mhm.
Und, aber es ist tatsächlich ein Akronym und das steht für Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer.
Nochmal.
Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer.
Naja.
Ja, das ist, zumindest steht drin, was das Ding macht, ja. Also, was es mal oberflächlich macht, ist, es ist gestartet am 9. September, kurz nach Mitternacht unserer Zeit, hat alles gut geklappt und macht sich jetzt auf dem Weg zum Asteroid Bennu. Und dort wird sie, glaube ich, 2018 ankommen, wenn ich mich nicht täusche, und wird diesen Asteroiden untersuchen. Also das ist an sich schon ziemlich cool, weil wir noch nicht wirklich viele Asteroiden aus der Nähe gesehen haben. Also von den mehr als 500.000, die wir kennen, haben wir ein Dutzend vielleicht irgendwie aus der Nähe gesehen. Also wirklich aus der Nähe heißt, dass wir da mehr als einen Lichtpunkt haben, sondern ein bisschen Oberflächendaten. Das ist halt ziemlich wenig. Das heißt, also das allein, dass da schon eine Sonne hinfliegt und sich den aus der Nähe anschaut, das ist schon mal cool. Aber natürlich passiert da noch ein bisschen mehr. Und der erste Teil von dem Akronym des Origins, das bezieht sich eben darauf, warum die Asteroiden so cool und die wichtig sind, weil halt die der Ursprung sind. Die sind halt das Zeug, das da war, bevor irgendein anderes Zeug da war. Also das, was übrig ist vom Planeten bauen.
Ja.
Vor 4,5 Milliarden Jahren ist jetzt was übrig. Und das Problem ist, also das Material. Das
sind die drei Schräubchen, die immer übrig bleiben.
Ja, es sind halt ein paar Billionen Schräubchen, aber musste auch ein bisschen mehr gebaut werden damals. Also da bleiben ein bisschen mehr Schräubchen übrig. Das Ding ist, dass halt das Material, also es ist ja das gleiche Material wie unsere Erde, die anderen Planeten entstehen aus dem Material, das früher mal Asteroiden waren. Das Problem ist nur, dass das Material hier bei uns durch die ganzen geochemischen, geologischen Prozesse halt komplett verändert worden ist.
Ja.
Und ist halt nicht mehr das Material, was es ursprünglich mal war. Genauso wie wenn du dein, keine Ahnung, Billigregal anmalst und tapezierst, wenn wir weiter bei der IKEA-Analogie bleiben wollen. Was, glaube ich, keine gute Idee ist. Ich glaube, die funktioniert irgendwann nicht mehr.
Das war gar nicht IKEA, sondern eher so Motoren reparieren und sowas.
Ja, aber du wolltest das Zeug,
immer,
was auf der
Immer wenn ich früher selber an Motoren, ich kann an Zweitaktmotoren schrauben, und immer wenn ich das gemacht habe, habe ich Schräubchen übrig behalten, wie im Film halt. Wo kommt die denn jetzt hin?
Ja. Also wie gesagt, wenn wir das ursprüngliche Material verstehen wollen, dann bringt das nichts, wenn wir das Zeug hier bei uns auf der Erde angucken. Auch die Meteoriten helfen nicht so sehr, weil die auch ein bisschen verändert sind. Also die sind erstmal verändert, dadurch, dass sie lange auf der Erde rumlagen. Die sind verändert, weil sie durch die Atmosphäre geflogen sind. Die sind verändert, weil sie halt irgendwelche Bruchstücke von Asteroiden sind und da schon mal Dinge passieren mussten, dass die überhaupt abgebrochen sind. Mhm. Also die Meteoriten, erstens sind es wenig und zweitens sind sie auch nicht mehr original. Und wenn wir wirklich das Original, das Ursprungsmaterial sehen wollen, das kommt noch wirklich unverändert ist, dann müssen wir zu den Asteroiden hinfliegen. Und deswegen ist das so wichtig. Und das macht eben OSIRIS-REx. Und die anderen Teile vom Akronym, das Spectral Interpretation, Resource Identification, ist halt einfach nur, dass man halt guckt, dass man das wirklich aus der Nähe anschaut. Mhm. Das wäre jetzt, wie gesagt, das ist ziemlich cool, dass man das macht. Aber noch nicht so spektakulär, also zumindest für die Öffentlichkeit nicht, für Asteroiden-Fans wie mich sehr wohl spektakulär. Aber
notfalls ist ja halt bewohnbarer Asteroid entdeckt.
Ja, nee, also in dem Fall gab's ja wirklich jede Menge Schlagzeilen, so hysterische Schlagzeilen. Der Asteroid Bennu, das war irgendwie wie OSIRIS-REx, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wann das war im August oder sowas, wie halt die Mission langsam ein bisschen medial Fahrt aufgenommen hat. Mhm. Gab's halt irgendwie Mission zum Armageddon-Asteroid oder sonst irgendwas.
Oh Gott.
Ja, weil halt, und diese Weltuntergangsgeschichten, die gab's auch schon 2010, glaube ich, im Sommer, 2009, das ist wirklich so ein Sommerloch-Thema. Weil die haben mal irgendwie 2009, ist halt mal dieser Asteroid, da hieß er noch gar nicht Bennu, da war er einfach nur noch eine Nummer. Da haben halt mal ein paar Himmelsmechaniker sich genau die Bahn angeguckt von dem und gesehen, der könnte halt mal irgendwie, ich glaube, im Jahr 2100 irgendwas, also Ende des 22. Jahrhunderts, könnte der theoretisch mit der Erde kollidieren. Ich glaube, die Chance steht bei 0,04% oder irgendwie sowas. Ja, also ist jetzt nicht unbedingt was uns jetzt akut Angst machen müsste. Ja. Aber was natürlich die in den einschlägigen Medien dann als akute Angstmache dann natürlich so interpretiert wird. Und die Geschichte ist halt dann immer ein paar Mal wieder rausgeholt worden im Sommer, wenn sonst nichts los war. Ja. Dieses Jahr war im Sommer durchaus anderes los, deswegen musste man sie nicht bringen, aber als dann die Mission kam, hat man sie wieder gebracht. Und diese Geschichte, also der ist 500 Meter groß, ja, also der wird uns nicht alle ausrotten, aber wird schon ordentlich
ein Bumm. Was wissen wir, wie groß so Tunguska-Asteroiden waren oder sowas?
Ja, also wir wissen, Tunguska muss sowas um die 50, 60 Meter gewesen sein.
Und das heißt, das ist schon, dann ist das aber schon ein großer Brocken, 500, ne?
Ja, also wie gesagt, das reicht doch nicht für globale Katastrophe, aber die Gegend, wo er dann runterkommt, da ist es dann.
Da wächst kein Gras mehr.
Ja, also das Ding ist halt, das ist das Ding, wir wissen es nicht genau, ja, weil genau sagen zu können, was passiert, musst du erstmal wissen, aus was besteht das Teil. Wenn es ein 500 Meter massiver Metallbrocken ist, Ja,
dann geht der dann, glatt durch.
Das macht nee, glatt durch geht er nicht. Aber dann,
das ist nur eine Fleischwunde.
Dann natürlich hast du einen mega Krater und Unmengen Zeugs und alles. Also Staub, der aufgewirbelt bis in die Atmosphäre, der sich verteilt, dann wird es wirklich heftig. Ja. Dann reicht sogar vielleicht das für eine globale Auswirkungen. Aber 500 Meter Metallbrocken sind selten. Also wahrscheinlich ist es eher eine Mischung aus Gestein, Metall und Eis. Und wenn da halt irgendwie zufällig ziemlich viel Eis drin ist, dann kann es auch sein, dass sich der beim Flug durch die Atmosphäre so zerlegt, dass er vielleicht gar keinen Krater schlägt, was bei auch wieder eher unwahrscheinlich ist bei der Größe, aber nicht auszuschließen. Also man müsste wirklich wissen, aus was der genau besteht, um sagen zu können, was dann genau die Folgen sind. Dann hängt natürlich davon ab, ob der im Meer runterkommt. Mhm. Die Chance, dass er das tut, steht irgendwie sind 2/3, weil halt irgendwie 2/3 der Oberfläche Meer sind. Mhm. Und dann kommt es davon, ist er nahe an der Küste, weit weg von der Küste, weil dann gibt es halt einen Tsunami. Aber soweit ich weiß, sind irgendwie Impact-Tsunamis wesentlich schwächer als Erdbeben-Tsunamis. Mhm. Das heißt, dass da großartige Katastrophen stattfinden, wenn der im Meer runterkommt, ist auch noch nicht sicher. Wenn er im Land runterkommt, hängt es davon ab, der Großteil des Landes ist ja auch unbesiedelt. Also wenn er jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn er jetzt in wie hieß die Stadt nochmal, Berlin, wenn er da runterkommt, dann ist durchaus ein Teil von Berlin dann weg. Und wenn er aber irgendwo, ich weiß nicht, wo wohnen keine Leute?
Eisenhüttenstadt.
Oder ich wollte eher sowas wie Sibirien sagen oder sowas, aber meine Wege. Ich glaube, da wohnen auch ein paar Leute. Und es soll, glaube ich, gar nicht so hässlich sein dort. Ich habe da mal einen Bericht darüber gesehen, dass Eisenhüttenstadt durchaus recht schick ist. Aber ich war noch nie dort, also ich kann
es
nicht sagen.
Es ist schwierig. Es ist halt eine sozialistische Modellstadt. Ne? Es sieht interessant aus, aber schön. Ist schwierig zu sagen. Also wenn man Brutalismus mag, ist das bestimmt nochmal ganz interessant, ja. Ich mag Brutalismus.
Gut, also gehen wir davon aus, wenn der jetzt irgendwo in Sibirien, da kommen die alle runter, die Tunguska und Chelyabinsk und so weiter, und die landen ja mal in Russland. Genau. Oder in New York, je nachdem, oder Paris. Dann, wenn er jetzt irgendwo im unbesiedelten Gebiet runterkommt, dann gibt es halt einen ordentlichen Rums, einen ordentlichen Krater. Es wird jede Menge Staub aufgewirbelt. Es wird dann vermutlich lokal ziemlich, es wird dann so wie so ein großer Vulkanausbruch oder sowas, ja, so wie damals der isländische Vulkan, nur ein bisschen heftiger. Mhm. Also das kann man alles nicht genau sagen. Und das ist auch ein Grund, warum man sich die Asteroiden anschaut, warum man das machen will. Es ist der Security-Teil von dem Akronym. Und vor allem geht es auch, man muss ja wirklich wissen, gerade bei solchen Asteroiden, wo es eine gewisse Chance gibt, dass er vorbeikommt, aber das noch nicht fix ist, da muss man die Bahn ganz genau wissen. Und die Gravitation, was wir mit Newton, Einstein braucht man noch nicht dafür, aber Newton, das ist da können wir schon wirklich sehr, sehr genau rechnen, aber bei solchen kleinen Asteroiden, wenn man es dann wirklich genau haben will, da spielen dann eben auch nicht gravitative Kräfte eine Rolle. Aha. Und diese nicht gravitative.
Also ja, du erklärst das jetzt.
Ja, genau. Also da gibt es verschiedene, zum Beispiel irgendwie Strahlungsdruck, ja. Also von der Sonne oder das.
Nein, vor allen Dingen ja auch kontinuierlich auf dem Ding lastet. Das heißt, die Bahn ist nicht unbedingt stabil.
Nein, das hat nichts mit stabil zu tun, sondern einfach, dass eben was es bei Asteroiden geht, ist jetzt der Strahlungsdruck hat eher was, das ist eher so bei ganz kleinen, so Staubteilchen von Kometen oder sowas, okay. Weil halt irgendwie Strahlungsdruck ist halt im Prinzip der Impulsübertrag von Photonen. Das ist jetzt, da muss man wirklich klein sein, damit man das spürt. Was bei den Asteroiden wichtig ist und was OSIRIS-REx untersuchen wird, ist der Yarkovsky-Effekt. Und da geht's darum, dass so ein Asteroid erstens durch Sonnenstrahlung aufgewärmt wird, logischerweise, und sich zweitens um seine eigene Achse dreht und drittens die aufgenommene Wärme wieder abgibt. Was, wenn du das alles zusammennimmst, dazu führt, dass verschiedene Bereiche des Asteroiden immer unterschiedliche Temperaturen haben. Ja, also die Seite, die sich jetzt quasi gerade aus der Sonne rausdreht, das ist dann quasi die Nachmittagszeit oder die frühe Abendseite. Also die sich gerade aus der Sonne rausdreht, die ist gerade frisch aufgeheizt, und die Vormittagsseite, die gerade aus dem Dunkeln in die Sonne kommt, die ist schon gut durchgekühlt und wesentlich kühler als die andere Seite. Und das beeinflusst die Art und Weise, wie Wärme abgegeben wird. Also die Menge an Wärme, die ein Objekt abgibt, hängt von der Temperatur ab, die es hat. Mhm. Das heißt, also die unterschiedlich aufgeheizten warmen Teile, Bereiche des Asteroiden geben Wärme unterschiedlich ab. Und das, du kannst dir jetzt irgendwie das vereinfacht so vorstellen, so ein bisschen wie Rückstoß. Ja, also Wärme kommt, Wärme ist ja elektromagnetische Strahlung, ist ja auch Licht im Wesentlichen. Mhm. Also Wärme kommt auf den Asteroid hin, wird absorbiert, wird abgegeben. Wenn das alles symmetrisch erfolgt, wenn quasi jeder Bereich genauso viel Wärme abgibt, wie er aufnimmt, dann passiert nicht viel. Wenn das aber eben asymmetrisch erfolgt, weil eben unterschiedliche Bereiche unterschiedliche Materialien haben in dem Asteroid oder eben unterschiedlich aufgeheizt aufgeheizt werden, dann hat es eben einen asymmetrischen Gesamteffekt und dann kriegst du eben so eine Nettokraft, die halt dann berücksichtigt werden muss, wenn du wissen willst, wie sie da genau bewegt. Man hat das schon mal gemessen beim Asteroid Golevka hieß der, glaube ich. Der flog so nah an der Erde vorbei, dass man den mit Radarstrahlen vermessen konnte und anpeilen konnte. Da konnte man den wirklich extrem genau messen und hat festgestellt, dass der eben, glaube ich, eben die Bahn, die man da vermessen hat, ich glaube, es waren irgendwie 70 Meter oder irgendwie sowas, von der rein gravitativen Bahn abgewichen ist. Ja, also den Fehler, den du quasi bei der Positionsbestimmung machst, wenn du auf den Jakowski-Effekt vergisst, war in dem Fall eben 70 Meter über, weiß nicht, ein paar Jahre. Was jetzt nicht groß ist, aber wenn es gerade die 70 Meter sind, die entscheiden, ob er kollidiert oder nicht, will man das trotzdem gerne wissen. Ja. Und deswegen wird eben auch dieser Jakowski-Effekt dort nochmal genau untersucht vor Ort. Und der coolste Teil der Mission, das ist der Rex hinten dran. Ja, nicht Kommissar Rex oder sowas, sondern der Regolith Explorer.
Regolith
ist das Zeug, das du an der Oberfläche von felsigen Himmelskörpern ohne Atmosphäre finden kannst. An der
Oberfläche von felsigen Himmelskörpern ohne Atmosphäre, also der Staub.
Sowas wie der Mond oder Asteroiden oder sowas, weil da hast du halt Gestein, aber keine Atmosphäre. Das heißt, alles, was aus dem Weltall auf den Himmelskörper kommt, kommt problemlos durch. Also kosmische Strahlung,
kommt problemlos durch und reagiert auch mit nichts, weil es ist ja kein Sauerstoff und so.
Genau, ja. Mikrometeorite und so weiter, das ist alles, was bei uns von der Atmosphäre abgehalten wird, aber auf dem Mond zum Beispiel ständig kommt. Das heißt, der Mond wird vom Universum seit 4,5 Milliarden Jahren quasi ständig gesandtstrahlt.
Ja.
Und deswegen hat sich eben das Material dort, das halt irgendwie mit der kosmischen Strahlung reagiert, geochemisch, geologisch. Die Mikrometeoriten haben das Zeug pulverisiert, die großen sowieso. Das heißt, du hast halt auf solchen Himmelskörpern eben so eine ganz spezielle Staubschicht, weswegen zum Beispiel auch damals, als die ersten Mondlandungen geplant haben, da war denen noch nicht klar, wie dicht, wie tief das Zeug überhaupt ist. Also war durchaus eine Möglichkeit, mit der sie gerechnet haben, dass da die Landefähre kommt und blub, irgendwie in so einer Staubschicht einsinkt.
Ja.
Aber ist dann nicht. Aber das war halt was man nicht genau wusste, bis man dort war. Und diesen Regolith, das ist eben das Zeug, was man untersuchen will. Und wir haben dieses Material eben vom Mond, aber noch von Asteroiden haben wir so ein Material noch nicht. Wir haben überhaupt noch kein Material direkt von dem Asteroid. Also es ist zwar jetzt hier
Rosetta. Wir haben noch nie irgendwen irgendwo hingeschickt, um was zu sammeln?
Auf Asteroiden noch nicht. Nein, ja. Also wir haben ich sag gleich was dazu. Ich meine, wir haben Kometen, ja, so auf Rosetta, da waren natürlich jetzt ziemlich Sonden, die gelandet sind. Sind auch schon mal Sonden auf Asteroiden gelandet. Also ein paar, ich glaube, das war Near auf Eros Ende der 90er Jahre. Die sollte eigentlich gar nicht landen, aber dann am Ende habe ich gedacht, okay, wir gucken mal, ob es noch geht. Mhm. Und dann haben sie das Ding da irgendwie runtergesetzt, aber die haben halt auch keine Instrumente gehabt, um da was genau zu untersuchen, keine Labors, so wie es jetzt irgendwie die Mars-Rover haben, die da rumfahren und dann ihre eigenen chemischen Labors mit dabei haben. Also sowas gab es noch nicht und vor allem nicht bei Asteroiden. Es gab eine Mission von Japan, die Hayabusa, die war eigentlich eine recht spannende Geschichte, aber das würde jetzt zu weit führen. Die sind auch zu einem Asteroid geflogen, zu Itokawa, und die haben dort, wollten Material sammeln und zurück zur Erde bringen. Und wie gesagt, das hat geklappt, aber nicht ganz so, wie sie sich gedacht haben. Das heißt, sie haben tatsächlich Material zurück zur Erde gebracht von dem Asteroid, aber halt wirklich nur winzigste Staubkörnchen. Ja, also wirklich nur ganz, ganz wenig, aber besser als nichts, aber halt wirklich wenig. Und momentan ist gerade Hayabusa 2 unterwegs zu einem anderen Asteroid, wo es besser klappen soll. Aber OSIRIS-REx ist jetzt die erste Mission, die wirklich größere Mengen an Material sammeln will. Und das macht die auf eine coole Art und Weise. Die will nicht landen oder die kann nicht landen. Man hat sich entschieden, nicht zu landen auf dem Asteroid. Okay. Und das heißt, man wird nur die Umlaufbahn extrem, also zuerst fliegt man hin, guckt sich das alles an und so weiter, vermisst den genau natürlich. Und dann wird man die Umlaufbahn extrem, wirklich extrem nah an der Oberfläche vorbeiführen. Also wirklich so ein Orbit, der wirklich fast direkt an der Oberfläche anliegt. Und dann fliegt die darüber und klappt so einen Arm aus, mit dem sie dann quasi so über die Oberfläche kratzt, wie sie mit einem Löffelchen was einsammelt, das gut verstaut und dann wieder zurück zur Erde fliegt und den ganzen Krempel dort abwirft.
Aha.
Und dann ist er da hoffentlich, 2023, wenn alles läuft, wie es soll.
Das finde ich ja immer so ein bisschen frustrierend, dass das so lange dauert. Also jetzt nach meinen Maßstäben lange.
Ja, ist halt groß, der Weltraum. Also.
Ja, aber so, ja. Nach astronomischen Maßstäben ist das ja auch nicht lang.
Nee, aber wir sind halt kleiner Menschen und wir leben nach menschlichen Maßstäben. Also ist es dann doch wieder lang.
Das Leben ist hart.
Ja. Aber das ist eine coole Mission. Da freue ich mich schon drauf, wenn die dann auch tatsächlich dann ankommt und zurückkommt. Das ist eine wirklich coole Sache.
Ich hoffe, dass das klappt.
Ja, also bis jetzt gestartet ist es schon mal. Das ist schon mal das Wichtigste. Das sind ja auch schon genug.
Stimmt, da explodieren die meisten.
Ne? Genau. Jetzt sind wir unterwegs. Jetzt sind wir, da kann meistens nicht viel passieren, wenn sie einfach nur durch die Gegend fliegt. So, da tut ja nichts. Also spannend wird es dann wieder, wenn sie ankommt und dann mal sie den Asteroid sich annähern muss und so weiter. Ja, wir haben mehr. Also ich denke hier Rosetta wird ja auch am 2 Wochen, am 30.09. wird Rosetta auf ihrem Kometen landen.
Aha. Ah ja, stimmt.
Dann haben wir schon
Crash-Landing, ne? So.
Naja, wenn es geht nicht. Also das ist nicht der Plan. Also sie wollen landen, crashen wollen sie nicht, wenn okay. sie es nicht vermeiden können. Sondern sie wollen schon probieren, sicher zu landen. Und das Schöne, sie haben ja wirklich kurz, es war auch letzte Woche kurz, bevor jetzt quasi die Mission tatsächlich zu Ende ist, haben sie dann noch viele nochmal gefunden. Weil viele war ja die Landesonde.
Ja.
Die damals 2014 ja tatsächlich gelandet ist, das kleine Teil.
Ja.
Und was halt nicht ganz so gelandet ist, wie es sollte, sondern so ein bisschen hin und her gekullert ist.
Vor sich hingekrebelt ist dann noch.
Genau, ja. Ich meine, viel hat das gemacht, was es machen sollte. Man hat nur gehofft, dass man mehr machen hätte können. Aber da, wo es lag, war halt keine Sonne für die Batterien und deswegen konnte man halt nur das geplante Programm machen. Das Ding war, dass man halt dadurch, dass viele nicht da gelandet ist, wo sie sollte, hat man nicht genau gewusst, wo sie eigentlich wirklich jetzt rumliegt. Mhm. Und Rosetta hat das Ganze vermessen, aber ich meine, das ist halt doch halt ein Stück weit weg, Rosetta, und viele ist halt doch klein. Und man hat es halt erst jetzt dann am Schluss tatsächlich, die letzte Woche, glaube ich, gingen die Bilder raus, dass man dann tatsächlich auf den Bildern von Rosetta tatsächlich viele gesehen hat. Das ist echt wirklich ein tolles Bild. Das ist halt wirklich auch so, wie es dann, ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie von den PR-Leuten so gemacht wurde oder ob es einfach Zufall war. Mhm. Das ist halt so eine große Aufnahme von so einem großen Ausschnitt aus dem Eck von der Oberfläche von dem Kometen und dann ganz wirklich so in dem klassischen, im dunklen Winkel ganz am Rand von dem Bildausschnitt haben sie noch einmal rausvergrößert.
Irgendwas,
und
was menschlich aussieht.
Aus einer dunklen Spalte, das siehst du dann noch hier, so ein Teil rausragen, was halt irgendwie doch dieser eine irgendwie hier Arm, Fuß, was auch immer von viele ist. Also wirklich so hier gerade im letzten dunklen Winkel streckt er noch den Fuß raus. Und was natürlich cool ist, also ja, das ist einerseits ist natürlich irgendwie emotional recht schön, dass man vom Ende des Dings noch, der Mission, dann nochmal ein letztes Bild von viele macht. Mhm. Aber jetzt, dadurch, dass man jetzt wirklich, viele hat ja vor Ort noch Untersuchungen gemacht dort, ja, also die Daten hat man ja. Aber jetzt hat man eben auch von außen gesehen, wo er ist. Jetzt weiß man auch wirklich, kann man quasi die Daten, die viele vor Ort gemacht hat, mit den Daten verbinden, die Rosetta aus dem Orbit gemacht hat und kann das alles viel besser einordnen und verstehen. Mhm. Das heißt, es ist auch wissenschaftlich nochmal durchaus gut, dass man diese Mission gefunden hat. Und ich bin gespannt, was passiert, wenn Rosetta runterkommt, was die dann noch sehen kann, aufnehmen kann. Das wird ja auch eine coole Sache, die ich leider nicht verfolgen kann, weil ich an dem Tag, glaube ich, in Innsbruck bei der Science Busters Show irgendwo auftrete.
Ja, es könnte schlimmer sein.
Naja, aber ich würde das schon gerne lassen. Aber mal gucken, vielleicht kann ich.
Vielleicht kannst du es ja irgendwie in die Show einbauen. So, wir gucken uns das jetzt an, 5 Minuten oder so.
Ja, wir gucken uns halt 3 Stunden.
Genau. Das
ist ein freundliches Publikum.
3 Stunden, ich erkläre euch währenddessen, was da passiert.
Ja, ich hole mir mal ein Bier, ich gucke mir das an und genau. Dann, wenn es fertig ist, wenn es Fragen gibt, dann.
Immer dieses Thema Bier. Ich hab was mitgebracht zum Thema Bier übrigens. Mhm. Deutsche Wissenschaftler haben eine Studie durchgeführt. Interessanterweise Düsseldorfer Wissenschaftler haben eine Studie durchgeführt, in der sie Kölsch und Alt vergleichen lassen.
Habe ich auch gelesen.
Das ist, wenn du aus der Gegend kommst, ich bin ja nun Kölner, da gibt's so die so eine folkloristische Rivalität zwischen diesen beiden Städten. Es gibt mit Sicherheit Leute, die meinen das ernst mit dieser Rivalität zwischen Köln und Düsseldorf. Ich meine das nicht ernst. Also ich finde es auch relativ unvergleichbar, weil Düsseldorf ist halt wesentlich kleiner als Köln. Ja, da sitzt der Landtag, in Köln sitzt der nicht. Mhm. Also ja, aber es gibt halt so dieses, ne, wer hat den besseren Karneval, wer hat das bessere Bier und sowas. Und in Düsseldorf wird halt Altbier getrunken. Und in Köln wird Kölsch getrunken. Und dieser Wissenschaftler hat 3 Fragen versucht, beantwortet zu kriegen. Und zwar mit Probanden hat er das gemacht, also Blindverkostungen und so.
War sicher, dass das Wissenschaftler waren. Ich habe
Professor Helmut Quack von der Hochschule Düsseldorf.
Professor Quack?
Ja.
Oh oh. Das klingt jetzt irgendwie kann Zufall sein, aber.
Oh oh, was ist das denn hier? Das kann tatsächlich Zufall sein. Ich google den jetzt mal.
Ja.
Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, wo du hin willst. Professor, das ist ja nun wirklich Quack. Uni Düsseldorf. Normalerweise müsste in der Meldung auch Universität Düsseldorf. Nee, doch, tatsächlich.
Den gibt's, okay.
Es gibt ein Universitätsklinikum Düsseldorf. Universitätsklinikum Düsseldorf? Nephrologie?
Nephrologie ist
Nieren. Ist Nieren, ja.
Das passt Bier zumindest vage dazu.
Stimmt. Professor Helmut Quack. Ah, Moment mal, der heißt nicht Helmut Quack, der heißt Ivo. Dann gucke ich nochmal hier. Helmut Quack Düsseldorf. Nicht, dass wir hier einem Wissenschaftsskandal auf die Schliche gekommen sind.
Warte, schau mal, ich habe das hier im Spiegel Online, habe ich die
Nachricht gelesen. HelmutQuack.de, Hochschule Düsseldorf. Doch, Dr. Med Quack Helmut. Den gibt's.
Helmut Quack kommt blüffend ein Ergebnis hier. Düsseldorf, hier berichtet der Forscher das Journal kam mir komisch vor. Die Düsseldorf Working Papers in Applied Management and Economics. Also das.
Ah, Hochschule, der ist an der FH, ne? Kann das sein? HS Düsseldorf, ja. Quack. Willkommen auf der Hochschule, Professor Dr. Quack. Hochschule Düsseldorf, ja, University of Applied Sciences, die Fachhochschule. Heutzutage heißen die ja nicht mehr Fachhochschulen. Mhm. Ja, nee, den gibt's wirklich. und er hat sich folgende Fragen versucht beantworten zu lassen, hat sie auch beantwortet gekriegt. Erstens, können Versuchspersonen in einem Blindtest den Unterschied im Geschmack von Kölsch und Alt feststellen? Mhm. Zweitens, können sie in einem Blindversuch Kölsch von Alt unterscheiden? Und drittens, bewerten Kölner ihr Kölsch besser als das Alt und die Düsseldorfer das Alt besser als das Kölsch? Und jetzt kommen die Antworten. Mhm. Erstens, nein. Zweitens, nein. Das finde ich schon mal sehr faszinierend. In einem Blindtest war es nicht, also die Häufung, die sie in dem Blindtest hatten, hätte genauso gut Zufall sein können. Das heißt, keine statistische Signifikanz. Das heißt, Kölner und Düsseldorfer sind nicht in der Lage, Alt und Kölsch voneinander zu unterscheiden, wenn man ihnen vorher nicht sagt, was sie da trinken. Das fand ich schon mal sehr bizarr. Weil Alt doch einen ganz anderen Geschmack, finde ich, hat als Kölsch, also viel malziger.
Ja, das ist, man darf halt nicht vergessen, was irgendwie Geruch, Erwartung, ja, Aussehen, alles da irgendwie noch damit rein. Man sagt ja, Studien gibt es ja nicht, die erste Studie, die gemacht wurde, diese Art irgendwie Pepsi und Cola.
Ja, da
und
war, auch da war Bier. Also, der Pepsi-Test, gab, den haben sie früher vor Supermärkten gemacht und ich habe es nicht geschafft. Und ich habe gesagt, das hier ist Pepsi und dann war das irgendwie so Club-Cola oder so.
Auch bei Bier war schon oft genug so, dass irgendwie hier das, da haben sie irgendwie lauter in dem bayerischen Biergarten oder sowas, die ganzen, die dann, ja, wo sind dann irgendwie das, wie heißt das angeblich so schlimme Bierdinger oder sowas, mit dem, typischen bayerischen Bieren und dann haben auch alle das nicht erkannt. Also, dass da irgendwie, dass da sehr, sehr viel Erwartung und sehr viel, quasi halt nicht geschmackliche Aspekte eine Rolle spielen. Also das heißt ja immer so, dass ich mir sage,
das Sein, hier, das Bewusstsein.
Das, ja, also das Bier aus meiner Stadt, das ist das beste Bier und das aus der Nachbarstadt, das kann man nicht saufen, das Zeug. Es ist halt, wenn du die Flaschen andersrum anfüllst, merkt es kein Mensch, ja.
Und das Beste ist, dann hat er noch gesagt, hier, Düsseldorfer, schmeckt dir das besser oder schmeckt dir das Alt besser oder das Kölsch? Und da haben auch nur 78% der Tester ihr Heimatbier, also den Lokalpatriotismus raushängen lassen. Fand ich schon mal ganz interessant. Also ist dann auch, das ist dann auch deren Fazit, ne? Kraft der Marke, also.
Ja, die Marke.
Passt dann halt auch dazu, dass es ein wirtschaftswissenschaftlicher Wirtschaftsprofessor ist, ja.
Ja, ich denke, das Marke, das war das Wort. Also die Marke hat beim Geschmack eine große Rolle. Ja. Aber das ist ja nicht nur, das kriegst du wahrscheinlich nicht bei Bier, das kriegst du wahrscheinlich bei allen. Also das hat irgendwie gesagt, natürlich. Hier, mir schmeckt hier, das Markenprodukt hier, irgendwie die Marken, der Markenjoghurt schmeckt besser als der No-Name-Joghurt, obwohl das genau die gleiche Firma ist, die einfach nur einmal für Aldi produziert und einmal für irgendwie den Bio-Supermarkt und halt unterschiedliche Etiketten draufpappt und sowas. Also, da. Also das ist gesagt, ich bin da auch gar kein ich bemühe mich kein Snob zu sein, also es schmeckt, was schmeckt. Also das ist ja.
Oder wie Sven Menke immer sagt, Sven Menke Kulinarikast, wenn du eine ordentliche Mayonnaise haben willst, kauf die billigste vom Aldi. Mhm. Ja. Weil das ist die mit dem meisten Fett. Und ich darauf kommt es ja am Ende an. Ja.
Ich habe zum Beispiel jetzt vor kurzem mein absolutes bis jetzt lieblingsalkoholfreies Bier gefunden. Und zwar das Sternburg alkoholfrei.
Sternburg alkoholfrei, interessant.
Das habe ich vor kurzem im Sommer gesehen. Das hat erstens mal, gerade bei alkoholfreien, da hast du wirklich noch Geschmacksunterschiede, je nachdem, wie es hergestellt wird und so weiter. Und ich mag die alkoholfreien Weizen mag ich nicht so gern, weil ich Weizen generell nicht so gern mag und auch dieses Süßliche und so weiter.
Welches alkoholfreie Weizen war denn so lecker, was ich mal hatte, was ich immer empfehle? Ja, erzähl mal weiter.
Die normalen alkoholfreien Biere, die sind halt immer ein bisschen schwierig, weil halt dann, die schmecken halt dann doch nicht, natürlich nicht wie normales Bier. Und ich habe halt irgendwie bis jetzt glaube ich das Jever Fresh oder wie man das hieß, das fand ich immer recht gut, weil es noch so dieses Herbe drin hatte, aber dann habe ich mal vor kurzem dieses alkoholfreie Sternburg gesehen und das hat mich wirklich überzeugt. Ja, also ich krieg kein Geld von Sternburg, wenn ich das sage, obwohl die kommen nicht mal aus Thüringen, sind glaube ich aus Leipzig. Aber Das fand ich echt hervorragend.
Ja. Ich glaube, es war Meisels.
Richtig, das, ja, ich erinnere mich, das mal erzählt irgendwo.
Das fand ich, glaube ich, ganz lecker, ja. Ja, doch, Meisels war das, genau. Meisels, und sonst trinke ich halt dieses Erdinger, aber das finde ich hat mit Bier nichts zu tun. Also Erdinger ist halt ein leckeres Getränk, ein leckeres herbes Getränk, aber ist jetzt nichts, was ich unter Bier rubrizieren würde. Aber sonst, also ich habe mal ein alkoholfreies IPA getrunken.
Das habe ich auch mal bestellt, das, was du erzählt hast. Hm? Ja, ich war das, ich glaube, es war auch das, was ich mal irgendwo bestellt habe. Das war auch gut, ja.
Das war echt, war okay, ja. Aber so richtig, richtig anfixen tut mich alkoholfreies Bier dann doch nicht. Also das trinke ich halt gerne, wenn ich irgendwie an so einem warmen, ne, also so verschwitzt irgendwie viel Fahrrad gefahren, dann hinsetzen und ein alkoholfreies Bier, das ist toll.
Nee, aber ansonsten, wie gesagt, wenn ich halt was Alkoholfreies trinken will, dann trinke ich halt was anderes. Und wenn ich Bier trinken will, trinke ich halt Bier, das alkoholfreie Bier, genau. Mensch, aber es ist genug vom Bier, sonst glauben die Leute noch, wir trinken ständig.
Okay, also ich tue das, also so ist das jetzt so. Nicht. Ja, genau, genug vom Bier.
Was reden wir über das Essen. Ich habe noch Essen hier.
Ja, habe ich auch. Hey, gut.
Vielleicht haben wir die gleiche Essen.
Kann gut sein.
Den Genkohl.
Nee. Ich habe viel banaler.
Und zwar hat am 16. August 2016, weil hier der Artikel, ich sage das deswegen so, weil der Artikel hier spekuliert, ob dieser Tag in die Geschichtsbücher der Wissenschaft eingehen wird.
Sag nochmal sicherheitshalber.
16. August 2016. Ich weiß gar nicht, was haben wir gemacht
an dem Tag. Date, ich weiß es auch nicht, wahrscheinlich nichts. Wann war das?
Es war ein Dienstag.
Vor einem Monat, genau, wir nehmen am 16. September einen Dienstag, da habe ich, ja.
Keine Ahnung.
Ich auch nicht.
Wie auch immer. Wer doch weiß, was er getan hat, war der schwedische Pflanzenforscher Stefan Jansson.
Ah, ja.
Jansson. Und der hat Tagliatelle gegessen.
Aha.
Mit dem Journalisten Gustav Klarin.
So.
Ja, und
das ist 1A Storytelling hier, stelle ich gerade fest.
Ja, da bist du Profis. Und dieser Tag der Telli, da gab es gebratenes Gemüse dazu, und zwar 300 Gramm in Öl angebratenen Kohl.
Ja.
Und diesen Kohl hat der schwedische Pflanzenforscher Stefan Jansson selbst gezogen, aus Samen von einem Kollegen, der seinen Namen nicht nennen möchte. Weil nämlich dieser Kollege die Samen mit CRISPR-Cas9 manipuliert hat.
Da hatte ich auch irgendwas gelesen, aber auch nicht genau hingeguckt. Ja, erzähl.
Ja, also wie gesagt, die haben ich kann da nicht genau erklären, wie CRISPR-Cas9 funktioniert. Mhm. Du kannst halt da vereinfacht gesagt irgendwie Zeugs aus DNA rausschneiden und anderes Zeugs reintun. Und dann,
genau, wie das funktioniert, ist erklärt in einem Podcast, den ich mal aufgenommen habe. Und zwar ist das der Resonator-Podcast. Ich verlinke die Folge. Also da ging es unter anderem auch um CRISPR. Mhm.
Ja, also die haben hier die DNA haben irgendwie was. Da ging es jetzt irgendwie um Grundlagenforschung, das war jetzt keine irgendwie Industrieforschung oder sowas, glaube ich, sondern es ging darum, irgendwie das zu verstehen, wie das Wachstum funktioniert. Und die haben halt die DNA so verändert, dass das Wachstum langsamer stattfindet. Dieser Kohl wurde nämlich, irgendwie, um noch mehr Details einzubringen, am 31. Mai ausgesät und Mitte August erst geerntet. Und dann haben die das hier anscheinend irgendwie gezogen und gegessen, was irgendwie so in Europa noch nicht ganz so halb legal oder was auch immer ist. Mhm. Deswegen haben sie das eben auch
gemacht. Mein Gott, die haben Genversuche an Menschen gemacht.
Ja, also sie sagen was hier, laut Klarin und Jansson war der Kohl jedenfalls das köstlichste Gemüse dieses Gerichts. Und steht hier in dem Artikel, ja.
Okay, schlechte Nudeln gekauft.
Ja, wie auch immer, das ist ja, also mehr war da auch nicht. Also dass man irgendwie sowas machen kann mit Kohl und mit anderen Pflanzen, das ist vermutlich nicht die große Entdeckung, weil sonst wäre CRISPR-Cas9 nicht so populär, wenn das nicht Standard wäre, dass man sowas machen kann, dass man das manipulieren kann. Also das der Newswert dieser Meldung ist ja tatsächlich, dass die halt das wirklich auch jetzt selbst gegessen haben. Ja. Was ich jetzt auch nicht so dramatisch finde, weil irgendwie gentechnisch modifiziertes Essen gibt es ja auch schon genug. Ja, eben. Ich habe letztens also in den USA sowieso und auch hier in Europa, ich habe drinnen irgendwie in wo war das, in Krems am Bahnhof, habe ich ja schon mal erzählt, da gibt es auf jeden Fall, gibt es immer so Schokoriegel, die Hershey's, das Hershey's, irgendwie so eine amerikanische Firma, irgendwie so Schokoriegel, und da steht auch extra mal drauf, hier mit gentechnisch modifizierten Soja hergestellt. Ja. Da habe ich dann gleich mal irgendwie so aus, ich finde die Schokolade nicht so toll, aber ich habe irgendwie gleich mal
so aus Reaktanz.
Aber ist so eine Stapelung, dann verteilt hier. Also dann hier in meinem Bekanntenkreis ist es ja nicht so, da kannst du, wenn ich sage, hier möchtest du gemanipulierte Schokolade essen, dann sagen halt, ja, her damit, also das ist dann eher die andere Reaktion als in der breiten Öffentlichkeit, wo dann irgendwie das Kreuzzeichen drüber geschlagen wird. Also insofern ist das aber immer so ein nettes Geschenk. Genmanipulierte Schokolade.
Geile also, Idee, muss ich auch mal machen.
Also insofern ist jetzt auch da, ist nicht klar, was jetzt daran jetzt so, dass ich fand, habt ihr in der Zeitung gelesen, diese Meldung, was jetzt daran so besonders ist, dass
ja, die beiden Typen
da irgendwie Kohl mit
Dings sind. Hat's gar nicht schlechter gemacht. Das ist wahrscheinlich die
Idee. Ja, ich glaube, ich habe vor kurzem auch mal einen Podcast gehört, ich weiß nicht mehr, welcher das genau war. Nein, das war ein Feature bei Deutschlandradio über Gentechnik. Aha. Und da geht's da müsste man irgendwie, vielleicht hört jemand mit, der das in den Kommentaren erklären kann, über die rechtlichen Sachen. Ich glaube, das Ding ist, dass wenn du mit Pflanzen mit CRISPR-Cas9 veränderst oder DNA, dann gelten die nicht als genetisch manipulierte Organismen.
Aha.
Weil da irgendwie keine fremde DNA drin ist, sondern irgendwie irgendwas anderes. Also das, ich glaube, das war irgendwie das Ding, auf das irgendwie, dass da irgendwie das Thema war, dass halt irgendwie die Kennzeichnung und die halt Einteilung dieser ganzen Techniken und so weiter, dass das alles noch irgendwie ungeklärt oder seltsam ist. Aber vielleicht weiß da jemand, der sich mit dem Thema beschäftigt oder mit den Gesetzen beschäftigt, noch mehr. Also das habe ich jetzt in dem Artikel hier nicht genau gelesen und auch nicht jetzt dann in der Kurzzeichnung nicht mehr nach.
Wir werden es in den Kommentaren lesen. Das Schöne
aber es gibt auf jeden Fall,
ist ja, dass die Vrindt-Kommentatoren in der Regel schlauer sind als die Vrindt-Autoren. Ja. Von daher.
Also es gibt auf jeden Fall hier, das kann man dann verlinken, also ist der Typ, dieser hat hier wirklich, das ist wunderbar, er hat wirklich ein schönes Tagebuch geschrieben, wo er halt wirklich den Kohl von, sich hier Bilder angucken, von dem ersten Samen in der Erde bis hin hier zum Herd, das siehst du dann hier, wie er es kocht, also hier ist eine Pfanne und dann hier schrippt er da ein bisschen rum und dann kannst du sehen, wie es serviert wird und hier wieder, hier live, wie der Journalist hier einen Bissen nimmt, also wirklich ein komplettes Tagebuch, sogar mit Rezept hier, mit Rezept.
Auf den Ig Nobel-Preis, ne?
Ja, weiß gar nicht, oder da hast du das Rezept hier drin, ja, also hier 300 Gramm CRISPR Genome Edited Cabbage, 200 Gramm Swiss Chard, das wird Käse sein, 20 Mange Tout, was immer auch das ist, 10 Blätter of Mysterious Onion Plant.
Okay. Mysterious Onion.
Wahrscheinlich hat er irgendwie das Zeug, was er da Swiss Chard, das also, der wird einfach irgendwelche Krempel aus dem Garten da noch irgendwie reingeschmissen haben. Dann hier, was ist es? 2 gehackte Knoblauchzehen, Chiliflocken, 400 Gramm frische Tagliatelle, 10 Milliliter Käse. Was haben wir für Käse? Käse in Schweden. 100 Milliliter Westerbotten Käse und 100 Milliliter frische Kräuter. Ah. Also wer es nachkochen will.
Mange tout sind Erbsen übrigens.
Ah ja, okay.
Wo wir bei Essen sind, der Amerikaner, ja? Der Amerikaner ist ja immer so ein bisschen hysterisch, was so seine Hygienebedingungen angeht, und entwickelt dann so komische Regeln. Eine dieser Regeln, die der Amerikaner entwickelt hat, ist die sogenannte 5-Sekunden-Regel.
Stimmt, kenne ich, ja.
Wenn dir Essen auf den Boden fällt, wenn du es in weniger als 5 Sekunden aufhebst, dann ist es nicht mit Keimen kontaminiert.
Ja, glaube ich nicht.
Er stellt sich raus, auch hier irrt der Amerikaner. was ihm witzigerweise der andere Amerikaner beizubiegen versucht, und zwar haben amerikanische Wissenschaftler das einfach mal überprüft, wie schnell wird eigentlich was kontaminiert, also ne, keimbelastete Oberfläche, du legst was drauf, wie schnell sind die Keime eigentlich auf dem Gut oder auf der Speise, die du drauflegst. Es gibt tatsächlich Geschwindigkeitsunterschiede, mit denen diese Kontamination stattfindet. Allerdings ist die Kontaktdauer, die Art des Nahrungsmittels und das Material der Oberfläche völlig unerheblich dafür, wie schnell oder langsam sich dieses Lebensmittel mit Bakterien zusetzt. Das Wichtigste daran ist, oder das, was der Treiber ist, also die Geschwindigkeit treibt, ist die Feuchtigkeit des Nahrungsmittels. Das heißt, Bakterien wandern mit der Feuchtigkeit, und je nasser das ist, was dir auf den Boden fällt, desto schneller ist es versaut. Also desto schneller sind Bazillen drin. Sprich, sagten sie, also sie haben es getestet mit Wassermelonen, die gingen am schnellsten, und Gummibärchen am langsamsten. Das heißt, Gummibärchen immer vom Boden essen.
Ja, sowieso. Aber ich wollte nur gerade, was heißt da genau irgendwie Bewegung? So, weil, ich meine, ist ja nicht so, dass irgendwie die Bakterie da irgendwo in der Zimmerecke hockt und dann irgendwie guckt, wo was runterfällt, dann irgendwie hinrobbt.
Oder nee, sowas die liegt ja sowieso schon auf der Oberfläche.
Wollte ich gerade sagen, dass die irgendwie die ist ja dann, wenn ich jetzt quasi hier das Bakterium und dann schmeiße ich hier mein Gummibärchen drauf, dann ist die doch da irgendwie schon drauf. Da geht es ja irgendwie nur noch darum, ob die da jetzt irgendwie kleben bleibt oder irgendwie sowas.
Kann natürlich sein, ja.
Würde ich sagen, ich habe keine Ahnung von, wie sich Bakterien bewegen und so weiter. Also wie auch immer, wenn was runterfällt, dann gucke ich es an und wenn es gut aussieht.
Genau, ich hebe es dann auf, mache kurz und dann
genau. Geröstet.
Ja. Genau. Und bisher hat uns das auch noch nicht umgebracht. Das finde ich ja eigentlich das Faszinierende daran. Ja.
Mal sehen, vielleicht hat es Langzeitwirkungen.
Es könnte natürlich daran liegen, dass wir, schöne Überleitung, High Sensation Seekers sind.
Ach, das ist meine Überleitung verhaut.
Ah, egal, Mist,
mach weiter.
Nee, dann mach du mal. Weil,
nee, ich
also High Sensation Seekers also sind Leute, die grundsätzlich bereit sind, psychische, soziale, legale und finanzielle Risiken einzugehen.
Adrenalin-Junkies.
So ähnlich. Und amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass diese High Sensation Seekers auf die Farbe Rot gegenteilig reagieren wie alle anderen normalen Menschen. Also normale Menschen reagieren auf die Farbe Rot mit Abschreckung. Also es ist eine Warnfarbe. Ne? Mhm. Außer die High Sensation Seekers, die fühlen sich durch die Farbe Rot eingeladen, zu tun, was auch immer die Farbe Rot ihnen sagt, was man jetzt tun könnte.
Das halte ich für Humbug. Nee, aber wirklich, was heißt jetzt die Farbe Rot, in welchem Kontext? Also wenn jetzt irgendwo, was weiß ich, wenn ich jetzt irgendwie eine Zeitschrift mit einem roten Cover sehe, denke ich, oh mein Gott, Gefahr, das kaufe ich jetzt nicht, ich kaufe die Zeitschrift mit dem grünen Cover. Oder wenn ich irgendwie eine Frau in einem roten Kleid sehe, dann denke ich mir auch nicht, ja, von der halte ich mich lieber fern, die spreche ich nicht an. Also das, ich weiß nicht, wie das, also wenn da jetzt irgendwie ein Schild ist, das rot ist, oder ein Schild, das ja, grün ist, dann also lasse ich es mir einreden.
Also das ist jetzt, was sind denn das hier? Betriebswirtschaftsprofessor, haben wahrscheinlich mal wieder Verhaltensökonomie gemacht. Ja. Rot sei diejenige Farbe, die den höchsten Grad an Konformität mit sozialen Normen auslöst.
Ja, was auch immer das heißen mag, ich glaube, das heißt gar nichts. Aber
na, weiß ich nicht. Also ich vermute mal, dass wenn du ein Schild in Rot irgendwo hinstellst und sagst, das darfst du nicht oder das musst du machen.
Ja.
Und wenn du eins in Blau hinstellst, dass ja, die Leute darauf unterschiedlich reagieren.
Ja, das wie gesagt, okay, das ist mir einrennen, aber das war mir zu allgemein, dass irgendwie Rot ist das. Also wenn
Rot ist die, alles Rot ist immer.
Ja, eben, es gibt ja, kommt darauf an, was für ein Kontext du das hast, ja. Wenn was Valentinsherzen sind rot.
Ja.
Und rote Rosen sind rot.
Ja.
Und das sind ja wie alles
sozialer Konformitätsdruck. Ja. Die Leute rennen doch an Valentinstag immer zum Blumenhändler. Da hast du doch da QED.
Ja, aber das hat doch jetzt, ich dachte, das ging
irgendwie um. Ach Mann, ja, dann gehen wir jetzt, komm, mach du deine Überleitung, ist gut jetzt. Ich hasse ja das, wenn du mir solche Sachen um die Ohren haust.
Ja, also wer, ich hasse aber. Also ich hier mal so, der High Sensation Seeker hießen die Dinge.
Ja.
Vielleicht war auch der Mann, der vor langer, langer Zeit in den Bergen gestorben ist, ein High Sensation Seeker.
Also der Mann aus den Bergen, das war der mit diesem Bären, ne, der Bärtige, diese Fernsehserie damals.
Nee, ich meinte Ötzi.
Ach, Ötzi.
Der hat nämlich, also der Ötzis Fund hat jetzt 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Darum war der jetzt kürzlich wieder ein bisschen in den Medien, haben wieder ein bisschen erzählt. Und ich finde ja, ich kann mich noch genau erinnern, damals an die, bin ich irgendwie zur Schule gefahren mit dem Vater im Auto und habe in den Nachrichten erzählt, dass sie da irgendwo in den Bergen eine Mumie gefunden haben, die vermutlich irgendwie 500 Jahre alt ist. Und ich habe gedacht, cool, die ist irgendwie, die ist wirklich irgendwie hier, da die, ich glaube, muss dann 1490 oder irgendwie sowas rum gewesen sein, da ist dann irgendwie durch die Berge marschiert, wie gerade irgendwie Amerika entdeckt worden ist. Ja. Wahnsinnig begeistert. Und dann, wie ich dann wieder nach Hause gekommen bin, dann war er schon wieder irgendwie ein paar tausend Jahre alt. Also, und das ist, ich fand, ich habe die Geschichte von
Ötzi immer cool gefunden. Die Wissenschaft weiß halt auch nicht alles.
Ne? Ja, sie weiß nicht sofort immer alles. Aber ich fand dann immer wahnsinnig coole Geschichte und auch was man da irgendwie alles aus diesem einen Menschen alles rausgekriegt hat, also an Informationen, wirklich die kleinsten Details da irgendwie untersucht von dem. Also ich finde die Geschichte von Ötzi immer noch großartig.
Sehr schönes Interview mit Ötzi übrigens in der Zeit letzte Woche.
Ja,
tatsächlich.
Ja, das ist lustig.
Also mein Darm geht ja eigentlich keinem was an.
Ja, also ich habe da jetzt auch keine großartigen wissenschaftlichen Neuigkeiten zu dem Thema. Ich wollte es nur erzählen, einerseits um die Hörerinnen und Hörer zu fragen, ob sie mir ein gutes Buch empfehlen können, wo halt irgendwie so der aktuelle Forschungsstand zu Ötzi interessant, vernünftig, schön beschrieben ist. Und wollte auf eine Schlagzeile hinweisen, die ich in der Zeitung gelesen habe. Also der Artikel dazu ist irgendwie nur zwei Absätze lang, aber die Schlagzeile war so wunderbar. Die lautet nämlich, Reinhold Messner sagt, Österreicher wollten Ötzi stehlen.
Aha.
Ja.
Wahrscheinlich also, kann heutzutage kaum noch jemand was mit Reinhold Messner anfangen. Ne?
Kennt man den nicht mehr?
Ich weiß es nicht. Ich kenne den, aber ich bin alt.
Ja, also ich kenne den auch. Wenn irgendwie, ja,
du bist auch
alt. Ja, aber nicht so alt wie du. Aber eben, auch, wir sind beide nicht so alt wie Reinhold Messner.
Das stimmt. So alt wie Reinhold Messner aussieht, werden wir auch.
Nee, ach, also, der hat ja, dafür, dass er das, was das Leben, das er geführt hat, hat er sich ganz gut gehalten.
Absolut.
Also ich habe auch die Bücher wahnsinnig gern gelesen von ihm und das ganze Höhenbergstelle. Der hat schon coole Sachen gemacht.
Ich habe in der Zeit eher Rüdiger Neberg Bücher gelesen.
Nee. Ich weiß, im Prinzip Reinhold Messner ist schon cool. Aber hier, ich weiß auch nicht, was das für eine komische Schlagzeile ist, ja. Also er sagt, also diese Ötzi wurde gefunden von so ein paar
Tiroler?
Ja, das Bremen nach Südtiroler. Und da war halt, wie der Ötzi gefunden worden ist, es war hier 19. September 1991. Mhm. Und die waren halt einfach wandern und haben da halt diese komische Leiche orientiert. Und dann ist also, anscheinend hier, die haben dann irgendwie halt Polizei angerufen und sonst irgendwas. Und Messner sagt hier anscheinend, wenn ich, wird hier zitiert, wenn ich nicht so schnell am Fundort gewesen wäre und die Stelle auf italienischem Gebiet verortet hätte, dann hätten die Österreicher Ötzi geklaut und für immer behalten.
Nationalistenarsch.
Ja, vor allem, das Ding halt in Bozen, sonst wäre es halt irgendwie in Innsbruck rumgelegen, die Leiche. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein großartiger Unterschied gewesen wäre.
Ja, touristisch ist es, oder touristisch, oder vielleicht auch so für den Lokalpatriotismus oder so, mag das gut sein. Aber wissenschaftlich ist es halt vollkommen Schnurz.
Ja, vor allem, das Ding ist, der ist ein paar tausend Jahre alt. Also das ist,
damals gab es nicht mal Österreich, geschweige denn Südtirol. Da war das alles Bayern noch.
Ja, nee, auch nicht. Aber ja, wollte ich nur sagen, also die Österreicher wollten Ötzi stehlen, und wenn ihr gute Bücher wisst über Ötzi, dann schickt sie mir, also die Informationen, könnt ihr auch die Bücher schicken, aber schickt mir die Informationen zu den Büchern, und ich verspreche auch, ich werde Ötzi nicht stehlen, ja, also auch obwohl ich Österreicher bin, ich möchte einfach nur Bescheid wissen über ihn, ich werde ihn nicht klauen.
So, kommen wir zu Superman. Mhm.
Ja.
Britische Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Tarnung von Superman, also als Clark Kent, äußerst dürftig ist.
Das habe ich auch, ja.
Die haben nämlich einfach mal sich Probanden geholt. Ich weiß gar nicht, wie viele. Habe ich hier was stehen? Nee, ich weiß gar nicht, wie viele Probanden sie sich geholt haben. Und haben denen Bilder gezeigt von Menschen. Mal mit Brille, mal ohne Brille. Und die mussten dann sagen, ob sie sich an die Menschen erinnern. Also ob sie den erkennen. Ne? So zuordnen ist das. Ne? Das ist Herr Schneidereit, das ist Herr Meier. Mhm. Stellt sich raus, 3/4 der Menschen würden Superman auch mit Brille noch erkennen. Also das heißt, die Tarnung ist richtig, richtig mies. Und diese 3/4 der Leute, die Superman mit Brille erkennen würden, das sind, sagen wir mal so, die 25%, die ihn nicht erkennen würden, kennen ihn nicht. Weil nämlich sobald du jemanden kennst und ihn mit oder ohne Brille siehst, ist praktisch ausgeschlossen, dass du ihn nicht erkennst.
Ja klar, ich meine, ich finde es auch, abgesehen davon, dass es sowieso halt eine Fantasie ist, aber trotzdem allein die Idee, dass
man sich... Superman ist eine Fantasie?
Ja, und natürlich schaut man anders aus, ich schaue auch anders aus, wenn ich mir eine Brille abnehme und kann im Schwimmbad rumlaufen und dann die Leute, denen ich dort bin, sagen, ach, ohne Brille siehst du aber ganz anders aus. Ich meine Brille anders, aber die Leute erkennen...
Ich rede mit den Leuten gar nicht, weil ich die nicht erkenne.
Nee, aber ich sehe anders aus, jeder sieht anders aus, aber... Du siehst halt immer noch aus wie du, nur anders halt. Ja. Also genau, wenn du irgendwie die Haare schneidest oder sonst irgendwas, ja, aber das ist keine Verkleidung oder sonst was. Also, nee, also das ist jetzt zwar gut, dass sie es untersucht haben, aber das Ergebnis überrascht mich jetzt nicht so dramatisch. Ja. Was interessant wäre, ob man es irgendwie andersrum machen könnte. Also, wenn du jetzt quasi dich irgendwie eine Brille aufsetzt oder absetzt, sondern, keine Ahnung, dir halt das einfach
Gesicht absetzt und aufsetzt, aber die Brille gleich bleibt.
Nee, das nicht, ob du, keine Ahnung, irgendwie einfach irgendwie eine fiese Narbe oder einen riesen Pickel oder sonst irgendwas dahin machst, dass halt quasi sich die ganze Aufmerksamkeit auf dieses eine Detail konzentriert und dann quasi du nicht mehr so genau auf den Rest hinguckst, also, weiß nicht, ob du dir ein Hakenkreuz auf die Stirn tätowieren oder sonst irgendwas, ja.
Also, dass du das bist.
Nee, also in dem Fall, bei Leuten, die man kennt, ich glaube, das ist vollkommen egal, ja. Also wenn ich jetzt eine Bank überfallen will, ja, dann setze ich meine Maske auf, aber ich könnte mir auch jetzt, vielleicht lasse ich mir ein Hakenkreuz irgendwie auf, oder ein Penis oder was auch immer, Penis.
Ein Hakenkreuz mal Penis sagen. Aus Penissen.
Ja, ab und zu. Dann die Banküberfall, dann wärst erstens mal gut, wenn es wieder abwaschbar wäre, das Tattoo, was sonst bringt die ganze Taktik nichts. Aber dass dann halt irgendwie die Leute, die mich dann irgendwie beschreiben könnten, halt alle irgendwie sich nur auf das Detail konzentrieren. Und wenn ich das Detail dann wieder entferne, dass mich dann keiner mehr erkennt, ob das funktionieren würde.
Ja.
Aber ob es da Studien gibt, weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht. Schreibt es in die Kommentare.
Ja.
Wo war ich? Ach ja, hier, wir haben ja vom Alter gesprochen, da habe ich auch noch was Hübsches gefunden. Und zwar, nicht geguckt, was für Wissenschaftler es ist. Ah doch, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, was eigentlich auch so eine Binsenweisheit ist, also was ja oft passiert, ist ja, dass sich Binsenweisheiten angeguckt werden, haben festgestellt, dass je älter die Leute werden, desto entspannter werden sie. Es geht älteren Menschen seelisch besser als jüngeren Menschen. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz interessant, weil eigentlich würde man ja denken, dass so jüngere Leute, also zwischen 20 und 30, die noch so voller Tatendrang sind und sowas, gar nicht so stark auf Probleme reagieren oder auf die Dinge reagieren, die sie für Probleme halten. Ja, hat sich aber herausgestellt, also sie haben, ich weiß gar nicht, 1500 Leute zwischen 21 und 100 Jahren nach dem körperlichen, geistigen Wohlergehen befragt. Ich glaub, ja. Seelische Gesundheit ist übrigens Lebensfreude, Ausgeglichenheit, Stress, Angst, Depression. Und die seelische Gesundheit, die nimmt, je älter du wirst, nimmt sie zu. Und Jahrzehnt für Jahrzehnt, schauen Sie, Zitat, die Teilnehmer berichteten, dass sie mit sich und ihrem Leben Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt besser zurechtkamen. Und sie führen das darauf zurück, das konnten sie übrigens dann auch in Hirnscans nachweisen, dass, wenn Leuten ja irgendwie hässliche Bilder gezeigt oder irgendwie sowas, also unangenehme Bilder, die unangenehme Emotionen hervorrufen sollen. Und je älter die Probanden waren, desto weniger heftig haben die auf diese Dinger reagiert.
Das klingt aber jetzt durchaus plausibel, weil ja irgendwie, je älter du bist, idealerweise, desto mehr hast du gemacht und gelernt, desto mehr Lebensweisheit oder wie das heißt hast. Genau. Also desto, wenn du dich mit 100 Jahren immer noch irgendwie ständig rumstresst und alles, dann hast du irgendwas nicht kapiert.
Das ist genau das, was die Wissenschaftler auch sagen. Das, was da wirkt, lässt sich in ein Wort zusammenfassen: Weisheit. Zitat, ältere Menschen lernen, sich nicht mehr so sehr mit Kleinigkeiten aufzuhalten und eine Menge Dinge, die früher groß und wichtig waren, werden im Alter klein.
Genau.
So, und dann noch weiter verglichen mit jungen Erwachsenen, weniger negative Gefühle und lassen sich von ungünstigen Lebensumständen nicht so leicht aus dem Gleichgewicht bringen. Und das ist interessanterweise was ich an mir auch feststelle. Ich werde gelassener.
Ja, das kann ich auch bestätigen. Also
sehr spät, das hat bei mir sehr spät angefangen, erst nach 40, aber ich spüre richtig, wie ich gelassener werde und unglaublich viel Zeug mich gar nicht mehr aufrege und ja.
So auch, früher angenehm. Haben mich viel mehr Dinge irgendwie viel intensiver beschäftigt, als sie es heute tun. Ja. Also im negativen Sinne, es gibt immer noch jede Menge Zeug, das mich wirklich halt auch intensiv beschäftigt, aber auch viel, wo ich mich früher dachte, ach Gott, da rege ich mich gar nicht mehr drüber auf. Das ist irgendwie, ja, ich glaube, das ist irgendwie, bin gespannt, wie
das ist, wie das ist,
wenn ich, genau, vielleicht das Prinzip prägen wir es
ja
wieder auf.
Genau, aber das ist, ja, das zeigt man dann Falschparker an und so. Genau. Was man halt so macht, wenn man 80 ist. Oder halt an einer Supermarktkasse stehen und so langsam Kleingeld abzählen, dass hinter einem alle wahnsinnig werden.
Ja, da haben wir doch schon alle wie Chips implantiert, da müssen wir uns eine neue Taktik überlegen.
Nichtsdestotrotz habe ich einen schönen Artikel gefunden, wie Sie die schnellste Supermarktkasse finden. Ja, die New York Times
hat... Da gibt es auch schon sicherlich so 100 Arbeiten dazu, die irgendwie immer die gleiche, die jedes Mal rausgeholt
wird. Also die New York Times scheint da irgendwie so ein bisschen Metastudie gemacht zu haben oder sowas. Die Regeln lauten, wenn Sie Qual der Wahl haben, nicht die kürzere Schlange nehmen, sondern die linke Schlange. Weil die meisten Menschen die rechte Schlange präferieren, weil sie Rechtshänder sind.
Ich nehme immer die im Supermarkt, wo die Kassiererin sitzt, die sich auskennt und die Nummern auswendig weiß von den ganzen Gepäcksachen, die nicht immer ewig lang rumsuchen muss.
Die nehme ich immer. Stell dich da an, wo die Leute einen vollen Einkaufswagen haben. In der anderen Schlange, also wenn drei Leute mit einem vollen Einkaufswagen vor dir sind, geht es schneller, als wenn fünf Leute mit Kleinkram vor dir sind. Weil der Bezahlvorgang, schreiben Sie, weil der Bezahlvorgang das ist, was die meiste Zeit in Anspruch nimmt. Und nicht das schnelle Abscannen dieser Sachen. Nicht da anstellen, wo der Kassierer viel redet.
Ja gut, das...
Wer vor mir, also kaufen die Leute vor Ihnen viele gleiche Artikel, Jackpot, die Sachen werden nämlich schneller gebucht. Ja? Wer 6 Wasserflaschen kauft, wird halt schneller gebucht als 6 unterschiedliche Sachen.
Oder du stellst dich an eine ganz leere Kasse und schreist ganz laut, neue Kasse aufmachen.
Kasse! Genau. Es sind jetzt auch irgendwie eher komische Tipps, aber ich dachte mir, ist vielleicht eine ganz lustige, lebenspraktische.
Ja. Kommen wir zurück zu ernsthaften Wissenschaften, nämlich der Mathematik. Kennst du Sigismondo Polcastro?
Nee. Habe ich noch nicht mal gehört vorher den Namen.
Ja, ist auch nicht so ungewöhnlich, aber eine wissenschaftliche Arbeit...
Weil eine wissenschaftliche Arbeit rausgefunden hat, dass niemand so heißt.
Nein, da geht es hier um North Dakota State University. Mhm. Die haben herausgefunden, dass dieser Sigismondo Polcastro, der war im 15. Jahrhundert Mediziner an der Universität Padua und hat über 56.000 Nachkommen. Und zwar nicht selbst gezeugt, sondern wissenschaftliche Nachkommen. Also die haben sich Wissenschaftsstammbäume angeschaut, ja. Also dass du gerade in der Mathematik ist es ja auch so, dass du wie in der Soziologie, da gibt es quasi auch wissenschaftliche Schulen. Ja? Also irgendwie ein Lehrer, der hat irgendwie Schüler und die Schüler tragen dann halt irgendwie dessen Philosophie dann irgendwie weiter und so.
In der Mathematik geht das? Ich dachte, das wäre so eine exakte
Wissenschaft. Erstens geht das in dem Sinne, dass es natürlich auch Methoden gibt, die du anwenden kannst und verschiedene Methoden, die du anwenden kannst und verschiedene Disziplinen, also die einen hier, die probieren alles mit komplexer Analysis zu machen, die anderen probieren es eher mit geometrischen Ansätzen, also sowas gibt es auch und dann natürlich, was die gemacht haben, das so genau konnte man das dann nicht untersuchen, die haben halt wirklich Dissertationsstammbäume gemacht, ja, also du hast irgendwie hier, der ist ein Schüler von Euler und dessen Schüler, also der dein Doktorvater war der und dessen Doktorvater war der und dessen Doktorvater war der und dessen Doktorvater war Euler. Und dann kannst du halt irgendwie, oder Gauss oder Leibniz. Ja, ja. Und da kannst du halt da genauso wie mit normalem Vater, kannst du halt mit Doktorvater solche Stammbäume machen. Aha. Und das haben die gemacht und gesehen, dass das halt irgendwie, dass das tatsächlich, das war also so Netzwerkanalysen und so weiter, und haben tatsächlich gesehen, dass es 2/3 der gesamten Mathematiker, also die halt irgendwie heute drin waren in der Datenbank, aus 24 Familien stammen, ja, also das ist quasi.
Du meinst, also 24 Schulen.
Genau, also es gibt halt irgendwie, insgesamt gibt es 84 Urfamilien quasi und 2/3 davon sind bei 24 drin. Also es gibt quasi 24 so Urmathematiker, ja, die auf die halt dann alle, die sich alle heutigen Mathematiker zurückverfolgen lassen. Und dieser Sigismondo Polcastro, das ist eben der wichtigste Stammvater, ja, obwohl er halt irgendwie Mediziner war und hat halt irgendwie 56.000 heutige Mathematiker lassen sich halt dann über diesen Weg zurückverfolgen bis geil auf diesen Polcastro und haben auch gezeigt dann, wie
geht welche das mit Länder. Mit anderen Wissenschaften auch?
Wenn du die Daten hast, sicherlich. Ja. Also da, und die haben, was ich dann interessant fand, war, dass die halt auch gezeigt haben, welche Länder zu welcher Zeit quasi die Mathematik-Hochburgen waren. Ja, also das war, was ich interessant war, dass 1920 schon, was die hier schreiben, die USA die mathematische Supermacht war. Aha. Also damals hätte ich das eigentlich eher in Deutschland verortet, weil hier Göttingen und die ganzen berühmten Mathematiker, die da drum gesessen sind. Aber anscheinend war damals schon USA vor Deutschland und davor, bis die 1920er Jahre, war es Österreich-Ungarn, dass die Mathematiker Hochburg. Ja, siehst du mal.
Erstaunlich.
Ja.
Traut man denen gar nicht zu, ne? Oh, Verzeihung.
Komm gleich auf Claudia Ötzi.
Ich habe noch was Lebenspraktisches hier.
Ja.
Und zwar gab es im Spiegel, habe ich das gefunden, ein kleines Interview mit einem Typen, der so, wie heißt das, Crowd-Disaster-Experte ist, also der so Massenpaniken sich anguckt.
Ist das neues Crowdfunding? Jetzt gibt es
Crowd-Disaster. Genau.
Spendet alle für den nächsten Krieg?
Den haben sie gefragt, was mache ich denn eigentlich am besten, wenn jetzt so eine Massenpanik ausbricht? 2 Tipps. Bleiben Sie möglichst in der Mitte der Menge, ne? Mhm. Weil die meisten Verletzten gibt es an den Rändern, also wo feste Hindernisse sind, da werden die dann zerquetscht dran und sowas. Und die 2. Empfehlung lautet, immer auf den Beinen bleiben.
Gut.
Also wer hinfällt, wird totgetrampelt, das kennt man.
Ich habe jetzt nicht für ein Nickerchen hingelegt.
Aber dieses Bleiben Sie möglichst in der Mitte der Menge ist eigentlich eigentlich klar, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man da noch nie drüber nachgedacht hat, würde man genau falsch machen. Sich denken, ich stelle mich mal lieber an den Rand, da ist es nicht so gefährlich.
Es kommt darauf an, wo du bist. Wenn du jetzt in der Halle bist oder wenn ich jetzt mitten auf einem riesen Feld bin.
Naja, wenn das Feld nicht eingezäunt ist, braucht es ja keine Panik zu geben. Dann gehen die Leute einfach auseinander.
Ja, wer weiß. Aber ja, ich habe zum Glück, habe ich sowas noch nie erlebt. Also.
Und was er auch noch sagt, und das finde ich ganz interessant, unsere Beobachtung ist, dass egoistische Menschen in Notsituationen noch egoistischer werden. Selbstlose Menschen hingegen werden in extremen Situationen noch hilfsbereiter. Sie opfern sich beinahe, um anderen zu helfen.
Wie hat man das rausgefunden?
Weiß ich nicht. Er weist darauf hin, wie eine in Kürze erscheinende Studie zeigt. Also er weist darauf hin, dass es dann irgendwie demnächst Daten dazu gibt. Vielleicht stolper ich drüber, dann erwähne ich das nochmal und verlinke das mal.
Ja, was habe ich noch für Geschichten? Ich habe noch ein paar Geschichten, aber wenig Zeit.
Okay, dann machen wir Kurzmeldungen. Ich habe noch 3. Können wir ja durchrocken.
Ja, dann mach du 3 Kurzmeldungen und ich mache dann noch eine ganz Kurzmeldung zum Schluss.
Echt? Okay. Wie mache ich denn da eine Kurzmeldung draus? Warte mal eben. Deutsche, unter anderem deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, ich zitiere einfach mal, für bestimmte Begriffe und Konzepte werden in den meisten Sprachen einige Laute häufiger benutzt als andere. Und diese Laute stimmen selbst bei vollkommen verschiedenen Sprachen auffällig oft überein. Sprich, in sehr, sehr vielen Sprachen beinhaltet das Wort für Nase ein N, wie Nordpol. Okay. Sowas ist damit gemeint. Der Artikel ist relativ lang, werden wir verlinken. Wer viel fernsieht, verliert den Blick auf die Realität. Ja, die Uni Wien hat eine Studie gemacht. Dabei ist rausgekommen, dass 11,6% der Leute, die viel fernsehen, glauben, dass es in Österreich noch die Todesstrafe gibt.
Richtig, da habe ich von gehört von der Arbeit. Ja, ja.
Genau. Sehr schön. Noch ein paar andere interessante Daten drin, weil wir keine Zeit haben, mache ich jetzt die letzte Kurzmeldung. Man kann am Gang der Menschen erkennen, wie aggressiv sie sind. Und zwar, man rotiert ja mit den Schultern und dem Becken, wenn man geht, ne? Schritt nach vorne, also linkes Bein nach vorne, rechte Schulter nach hinten, rechte und so Arm. Und je stärker rotiert wird, desto aggressiver ist die Person, die da gerade vor einem läuft oder auf einen zugeht. Daraus kann man natürlich dann auch ableiten, wie man sich vielleicht bewegen sollte, wenn man irgendwo unterwegs ist, wo man fürchten müsste, dass man blöd angemacht wird oder so. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass dann von einem blöd angemacht wird, der unbedingt sich prügeln will. Dann hast du halt gelitten. Ne? Kannst du hinterher wieder vom Boden essen, wo wir ja heute erst gelernt haben.
Das ist kein Problem.
Kein Problem, genau.
Ja, und Genkohl schmeckt besonders gut.
Genkohl vom Boden essen schmeckt besonders gut, wenn sie denn mit den Armen schlackern. Jetzt bist du dran.
Genau. Ja, zum Schluss die eine Meldung, die zu der ich in meinem Blog nichts erzählt habe, weil sie mir auf die Nerven ging und weil ich so keine Zeit hatte. Das war diese Geschichte, die auch wieder durch alle Medien ging.
Zweite,
und
zwar dritte Erde.
Nee, doch diese Aliens. Aber diese ganzen Tech-Szene und Computerszene, ist das sowas immer aus irgendwelchen Gründen immer besonders populär. Dass wir die Russen haben wieder hier mit dem riesen Radioteleskop eine Botschaft aufgefangen, ein Signal aufgefangen, das genau wie ein Aliensignal aussieht. Stern HD irgendwas kam und so weiter.
Ich habe die Überschrift gelesen. SETI-Signal war doch keins. Ich so, okay.
Das war halt irgendwie alles. Ich habe da Unmengen Anfragen bekommen. Ich habe gesagt, ja, ich bin gerade unterwegs, kann nicht lesen, aber vermutlich war es halt irgendwas anderes. Aber es ist wahrscheinlich, dass es irgendwas anderes ist. Und auch alle irgendwie Wissenschaftler, die sie interviewt haben, gesagt, ja, es ist halt ein Signal, aber vermutlich irgendwas anderes. Und wie sich herausgestellt hat, war es irgendwas anderes. Es war ein Satellit. Nämlich genau das, wo alle gesagt haben, wenn es was anderes ist, ist es höchstwahrscheinlich ein Satellit. Und es war ein Satellit. Also das Aliensignal, über das sich alle so aufgeregt haben und über das das Internet wieder mal explodiert ist, war kein Aliensignal, sondern ein russischer Satellit.
Das heißt, wir werden auch mittelfristig nicht versklavt werden, außer durch Menschen. Also
oder Genkohl.
Oder Genkohl. Das war die Wissenschaft für dieses Mal. Vielen Dank, Florian.
Vielen Dank, Holger.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.